Liebe Geschwister, für heute ist mir ein Wort aus dem ersten Petrusbrief wichtig geworden, das wir miteinander lesen wollen. Und das, denke ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema in der heutigen Zeit behandelt, nämlich den Priesterdienst, den heiligen Priesterdienst der Gemeinde Gottes. Lasst uns miteinander lesen, 1. Petrus 2, Vers 4 bis 5 und dann Vers 9 und 10. Petrus richtet sich an die Gläubigen, die er anspricht in den Gemeinden, an die er schreibt und sagt: Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und dann in Vers 9 und 10, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Hier wird etwas ganz, ganz Wichtiges behandelt. Etwas, das heute leider auch in der Gemeinde Jesu Christi oftmals vernachlässigt wird. Nämlich die Berufung der Gemeinde, die Berufung der erretteten Gläubigen, die an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, für Gott heilige Priester zu sein. Oft hören wir heute, wenn es darum geht, was die Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi ist, immer nur eine einzige Sache, nämlich Evangelisation, das Evangelium verkündigen. Und das ist ja eine ganz wichtige Berufung der Gemeinde, ohne jeden Zweifel. Aber ich denke, dass wir einseitig werden und falsch liegen, wenn wir das alleine als Aufgabe der Gläubigen und der Gemeinde Gottes auf Erden sehen. Sondern hier wird uns im Grunde eine höhere und wichtigere Berufung genannt. Denn die Gemeinde, ihr Lieben, wie auch wir einzelne Gläubige, wir sind zuallererst für den Herrn da, nicht zuerst für die Menschen. Wir sind erlöst worden mit dem kostbaren Blut des Lammes, damit wir auf ewig dem Herrn Jesus gehören, für ihn leben, nicht mehr für uns selbst. Und indem wir für ihn leben und für ihn in Hingabe uns zur Verfügung stellen, werden wir auch zu den Menschen gesandt. Aber wenn wir das verwechseln, wenn wir die Heiligkeit des Priesterdienstes aufgeben, um vordergründig Menschen das Evangelium bringen zu wollen, dann verlieren wir beides. Wir verlieren den Priesterdienst und wir können auch das Evangelium nicht richtig weitergeben. Weil das Evangelium ist eine göttliche, eine heilige Botschaft und sie braucht auch heilige Boten, ihr Lieben. Wir werden darauf noch kommen. Also, hier wird etwas ganz, ganz Elementares und Grundlegendes gesagt. Und ich möchte noch einmal zurückkommen, auch auf das Alte Testament, denn heute ist es ja so, dass viele Gläubige gar nicht recht verstehen, was heißt eigentlich Priestertum. Ja, das klingt heute ein bisschen nach katholischer Kirche. Ja, man stellt sich da so jemand vor in so einem Gewand, der da irgendwelche Riten absolviert, aber wie Priestertum in den Augen Gottes zu verstehen ist, das sehen wir aus dem Alten Testament. Und wir müssen, wenn wir also diese Stelle verstehen wollen, müssen wir unbedingt ins Alte Testament gehen. Das wollen wir nachher auch tun. Aber wir wollen noch einmal uns vor Augen führen, was sagt eigentlich dieses Wort uns als Gemeinde? Nun, es sagt eines: Wir als Gemeinde sind ein geistliches Haus Gottes. Auch das finden wir schon im Alten Testament. Das Haus Gottes, das war der Tempel. Es gab nur ein Haus Gottes. Es gab viele Häuser in Israel, aber es gab nur ein Haus Gottes und das war der Tempel. Der Ort, wo die Opfer dargebracht wurden. Der Ort, wo die Priester des alten Bundes Dienst für Gott taten. Und Haus könnten wir hier genauso mit Tempel übersetzen. Ist übrigens auch an anderen Stellen so genannt. Ja, wir kommen da gleich drauf. Also die Gemeinde ist ein heiliger Tempel für Gott. Wenn die Gemeinde zusammenkommt, und das haben wir heute Morgen schon erwähnt, dann ist der lebendige Gott, dann ist der Herr Jesus in ihrer Mitte, gegenwärtig. Und das, was wir hier tun, ist zuallererst, dass wir diesem heiligen Gott, dem heiligen Herrn Jesus Christus, Dienst darbringen. Opfer bringen, wie es hier heißt, die Gott wohlgefällig sind. Geistliche Opfer, nicht fleischliche, nicht menschliche. Geistliche Opfer. Das ist unser Ziel. Das ist unser Zweck, wenn wir hier zusammenkommen. Der höchste Zweck der Gemeinde, so würde ich das mal sagen, dass sie ein heiliges Priestertum ist, das Gott, dem Gott, der gegenwärtig ist in ihrer Mitte, Opfer darbringt, die wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Dazu hat Gott uns aus der Welt berufen, damit er ein Volk hat, das ihn ehrt und anbetet, mitten unter all den gottlosen Sündern, die nur fluchen können, die nur schimpfen können und murren können über Gott. Er hat ein Volk herausgerufen, das seine Tugenden verkündigt, das bekennt, wie gut, wie gnädig, wie wunderbar unser Gott ist. Das ist unsere Aufgabe. Ja? Das ist unsere Berufung. Und ich denke, dass es gut ist, wenn wir uns mit dieser Priesterberufung heute einmal auch tiefergehend beschäftigen. Und wie gesagt, das führt uns ins Alte Testament. Das führt uns dazu, dass Gott schon im alten Bund das Verlangen hatte. Genau dasselbe, genau dieselben Worte werden hier auch benutzt. Ein Volk, ein heiliges Volk von Priestern zu berufen. Ich lese einmal 2. Mose 19, das Kapitel vor der Verkündigung der 10 Gebote, vor dem Bundesschluss in Sinai. Und dort sagt der Herr zu dem Volk Israel, Vers 4 bis 6, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Wohlgemerkt, das ging zunächst einmal an das ganze Volk. Das war Gottes ursprüngliche Absicht. Wir finden nachher, dass das Volk Israel katastrophal versagt hat. Und der zuerst versagt hat, war der hohe Priester Aaron. Das Volk hat versagt. Es hat Götzendienst getrieben, ganz unmittelbar nach dem Bundesschluss. Und letztlich kam es dazu, dass Gott eine besondere Priesterschaft herausberufen hat aus dem Volk. Aber sein ursprünglicher Gedanke blieb. Und dieser Gedanke ist verwirklicht in der neutestamentlichen Gemeinde, dass nämlich das Volk Gottes als Ganzes ein Volk von heiligen Priestern sein sollte. Ja? Es war im Alten Testament nicht möglich, aber im Neuen Testament, unter dem neuen Bund, ist das verwirklicht. Und zwar dadurch, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben. Dadurch, dass wir gesalbt worden sind mit dem Geist Gottes. Wir erinnern uns im Alten Testament, wir kommen vielleicht nachher noch drauf, es konnte nur der Priester werden, der zwei Dinge hatte auf sich. Das eine war das reinigende Blut eines Opfertieres und das andere war das Salböl des Priestertums. Ein Bild für den Heiligen Geist. Also er musste erlöst sein und es kann keiner zu diesem heiligen Priestervolk gehören, ganz gleich, ob er sich äußerlich zu einer biblischen Gemeinde zählt, der nicht erlöst ist durch das Blut des Lammes, der nicht dieses Errettungswerk des Herrn angenommen hat. Und es kann auch keiner Priesterdienst tun, der nicht gesalbt ist mit dem Heiligen Geist Gottes, der nicht wiedergeboren wurde und den Geist Gottes empfangen hat. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen, vom alttestamentlichen Vorbild her. Aber alle wiedergeborenen Gläubigen sind Priester. Es gibt im neutestamentlichen Gemeinde keine besondere Priesterschicht oder Priestergruppe. Und überall dort, wo man das einführen will, seien es nun die katholischen Priester oder die Pastoren manchmal auch in den Kirchen oder Pfarrer, ist es eine Abweichung, eine schwerwiegende Abweichung von den Gedanken Gottes und von der Heiligen Schrift. Also alle sind heilig, alle sind berufen, Priesterdienst zu tun. Jeder wahre Gläubige. Das ist neutestamentlich das Gegenstück zu dieser alttestamentlichen Berufung. Ja, aber was bedeutet dieses Priestertum? Ich möchte einmal lesen aus dem 2. Buch Mose, Vers Kapitel 29, die Verse 42 bis 46. Wir könnten jetzt viel mehr lesen über die Kleidung der Priester, über den Dienst der Priester. Ich möchte euch auch ermutigen, da mal ein Bibelstudium drüber zu machen, das 2. Buch Mose, das 3. Buch Mose, da mal diese ganzen Stellen zu studieren, die von dem Priesterdienst und von dem Opferdienst handeln. Wir können daraus großen Gewinn und Segen ziehen. Denn diese Dinge sind ja zum Vorbild für uns und zu unserer Belehrung geschrieben und das, was im Alten Testament Schattenbild war, das ist im Neuen Testament an uns erfüllt. in diesem neutestamentlichen Priesterschaft. Dann lesen wir also 2. Mose 29 ab Vers 42. Das soll das beständige Brandopfer sein für eure künftigen Geschlechter vor dem Herrn, vor dem Eingang der Stiftshütte, wo ich mit euch zusammenkommen will, um dort zu dir zu reden. Also im Alten Testament war die Stiftshütte oder dann der Tempel der Ort der Gemeinschaft, wo Gott den Volk Gottes, den Einzelnen begegnete, um mit ihnen zu reden. Und so ist neutestamentlich in besonderer Weise die Gemeindeversammlung, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, der Ort, wo Gott jedem einzelnen Gläubigen begegnen möchte, um zu ihm zu reden. Das schließt nicht aus, dass Gott auch uns persönlich begegnet und zu uns redet, auch wenn wir in der Stille Andacht halten, wenn wir mit ihm wandeln. Aber dennoch ist die Gemeindeversammlung ein besonderer Ort der Begegnung, wo Gott zu uns reden will. Und das ist auch eine der wichtigen Dinge, warum wir die Gemeindeversammlung nicht versäumen sollten, warum wir auch zum Beispiel die Bibelstunde, die Gebetsstunde nicht vernachlässigen sollten, sofern wir irgend daran teilnehmen können, weil es so ist, dass der heilige Gott, dass unser Herr Jesus Christus verheißen hat, Matthäus 18, Vers 20, wir kennen das alle, wo zwei oder drei zu meinem Namen hin oder in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist eine Verheißung, die gilt ganz ausdrücklich der Gemeindeversammlung, besonders wenn die Gemeinde zusammenkommt. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass wir das ernst nehmen. Der Herr will uns dort begegnen. Findet er uns auch dort? Und die andere Frage, in welchem inneren Zustand findet der Herr uns dort, wenn er uns begegnen will, um mit uns zu reden? Ja, ich lese noch einmal weiter, Vers 43. Und ich werde dort zusammenkommen mit den Kindern Israels. Und sie, die Stiftshütte, soll geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Und ich will die Stiftshütte heiligen samt dem Altar. Und ich will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen. Und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ich, der Herr, ihr Gott. Wir sehen ja einen ganz wichtigen Gedanken. Das Volk Gottes war dazu ausersehen, die Wohnstätte des lebendigen Gottes in ihrer Mitte zu haben. Die Stiftshütte, das Heiligtum des alten Bundes, sollte die Wohnung Gottes sein, wo Gott in besonderer Weise gegenwärtig war. Noch einmal, Gott ist allgegenwärtig. Das finden wir in der Schrift ganz klar. Und trotzdem, das Heiligtum Gottes, und das ist neutestamentlich die Gemeinde Gottes, ist in besonderer Weise der Ort, wo Gott gegenwärtig ist und wo er wohnen will. Und das müssen wir ernst nehmen. Ja? Das hat uns etwas zu sagen für unser eigenes Leben, für unsere Herzenshaltung, für unsere Einstellung zur Gemeinde, für die Art und Weise, wie wir auch Gemeinde auch wirklich leben. Gott selbst wollte in der Mitte seines Volkes wohnen, schon im alten Bund. Und deshalb mussten die Stiftshütte geheiligt sein und auch die Priester mussten geheiligt sein. Wir können da nicht ausführlicher drauf eingehen. Die Heiligkeit Gottes bedeutet im Grund, dass Gott abgesondert ist von den Sündern. Das ist das Gegenteil von Sünde, Eigensucht, eigenen Begierden, Unreinheit. Heiligkeit bedeutet heilige, selbstlose Liebe, Güte, Wahrheit, Reinheit. Die Wesenseigenschaft Gottes ist, dass er heilig ist. Und wenn das Volk Gottes Gott wohlgefälligen Dienst tun soll, dann muss das Volk Gottes heilig sein. Es muss zu dem passen, der es berufen hat. Wenn wir das im Neuen Testament noch einmal lesen, was im ersten Petrusbrief im ersten Kapitel steht, dann finden wir genau diesen Gedanken wieder im Neuen Testament in Bezug auf die Gemeinde. Ich lese 1. Petrus 1 ab Vers 14. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Das heißt also nicht nur in der Gemeinde, sondern im Alltag genauso. Überall. In unserem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Hier wird also ganz bewusst aufs Alte Testament Bezug genommen. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Ja, also da finden wir im Neuen Testament genauso diesen Punkt, weil Gott heilig ist und weil er in unserer Mitte wohnt, ja in uns wohnt, deshalb sollen auch wir heilig sein. Wir sollen ein Leben führen, das Gott ehrt und das zu Gott passt, das die Charaktereigenschaften und Wesenseigenschaften Gottes widerspiegelt. Und wie gesagt, die Priester mussten geheiligt sein. Das finden wir auch in dem Petruswort wieder, ein heiliges Priestertum. Kein unheiliges, nicht ein fleischliches, eigenwilliges, das die Unreinheiten der Sünde mit hineinträgt ins Heiligtum, sondern eines, das wirklich zu diesem heiligen Gott und seiner Gegenwart passt. Und ich denke, das ist wichtig. Und wir sehen auch im alttestamentlichen Vorbild schon einiges, was das auch bedeutet. Wenn wir vielleicht im dritten Buch Mose mal aufschlagen, da wird ja ab dem 8. Kapitel die Einsetzung des alttestamentlichen Priestertums behandelt. Wir können da nur ganz allgemein das jetzt etwas zusammenfassen, wo wir hier finden, dass eben der Priester auch ganz besondere Kleider hatte, Kleider, die gesprochen haben, das weiße Leinen von der Gerechtigkeit Christi und auch die kostbaren Priestergewänder, die zum Teil mit Gold bestickt waren. All das spricht im Grund von der Herrlichkeit Christi als des großen hohen Priesters. Das sollte in Abschattung auch bei den alttestamentlichen Priestern gefunden sein. Das Erste, was sie tun sollten, bevor sie ihren Dienst im Heiligtum anfingen, war, dass sie mit Wasser sich waschen mussten. Ja? Es wird sogar gesagt, wenn ihr eure Hände und Füße nicht jedes Mal mit Wasser wascht, dann müsst ihr sterben. Ja? Also Gott ist ein heiliger, ein reiner Gott. Wir können nicht ungereinigt in seine Gegenwart treten. Das hat auch Anwendung auf uns. Und ich denke, das ist eine gute Sache, wenn wir wirklich in die Versammlung gehen, am Sonntagmorgen ganz besonders, wo wir das Brotbrechen miteinander begehen, dass wir da vorher uns Zeit nehmen, stille zu werden und uns reinigen von Befleckung und Sünde. Es ist manchmal sogar so, dass noch auf der Fahrt in die Gemeinde, noch ganz kurz vor der Gemeindestunde manchmal Dinge passieren, die uns verunreinigen. Ja? Da ist irgendein Kind ungezogen, da passieren irgendwelche Dinge im Verkehr und man ärgert sich und schimpft und schon hat man im Grund sich versündigt und es ist gut, wir gehen damit zum Herrn und legen die Dinge ab. Ja, wenn wir wissen, dass wir einem heiligen Gott begegnen, dann ist es gut, diese Waschung mit Wasser auch vorbildlich vorzunehmen, was uns betrifft. Und es fängt natürlich dort an, dass wir morgens in der Stille uns Zeit nehmen, das Wort Gottes zu lesen und Andacht zu halten. Gerade auch am Sonntag, denke ich, ist das wichtig. Denn auch durch das Wort Gottes zeigt uns der Herr ja, wo Dinge sind, die nicht in Ordnung sind in unserem Leben. Und wir können uns reinigen. Ja, deswegen wird ja auch das Wort Gottes als ein Wasserbad bildlich bezeichnet, das uns reinigt. Ja, also das gehört dazu. Dann war bei der Einsetzung des Salböl wichtig, davon habe ich schon gesprochen, das Blut und das Öl, was notwendig war, um die Priester zu reinigen und zu heiligen vor Gott. Und es spricht von dem vollkommenen Sühnopfer des Herrn Jesus, dessen Annahme uns erst wirklich zu Priestern macht. Und dann finden wir aber eine ganz traurige Sache im Kapitel 10. Kurz nachdem das erste Opfer gebracht wurde, die Priesterschaft eingeweiht wurde, da erschien die Herrlichkeit des Herrn in der Stiftshütte. Und da geschah etwas Erschütterndes. Wir lesen 3. Mose 9, Vers 23. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte hinein. Und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Und es ging Feuer von dem Herrn aus und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Als das ganze Volk dies sah, jubelten sie und fielen auf ihr Angesicht. Der Herr hatte gesegnet. Der Herr hatte den Gehorsam gesegnet, in dem diese Priesterschaft eingesetzt worden war. Das erste Opfer war gebracht und Gottes Wohlgefallen zeigte sich in diesem Wunder, dass Feuer vom Herrn das Brandopfer verzehrte. Aber dann lesen wir in Kapitel 10 weiter. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche mir zu mir nahen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Wir haben das schon vorher kurz gesehen, kurz nach dem Bundesschluss, als Gott so viel Gnade und Güte dem Volk erwiesen hat, fing es schon an abzuweichen und hat seine erste Sünde begangen gegen diesen Bund. Und hier, kurz nach der Einsetzung der Priesterschaft, es waren Nadab und Abihu, die beiden, wenn wir uns erinnern, die auf dem Berg waren, die die Herrlichkeit Gottes gesehen hatten, die mitgegessen hatten mit den 70 Ältesten oben auf dem Berg. Sie gerade waren es, die im Eigenwillen frevelhaft einen eigenmächtigen Priesterdienst begannen. Und die gemeint haben, sie könnten ohne Gottes Wort und gegen Gottes Wort etwas Eigenes vor Gott bringen. Und damals, als die Herrlichkeit Gottes so anwesend war, hat es sofort zum Gericht geführt. Dasselbe Feuer, das das Opfer in Wohlgefallen verzehrt hat, hat Nadab und Abihu im Gericht verzehrt. Und hier hat Gott eine Lektion gehabt für die Priester. Er sagt es ganz deutlich, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen. Ja. Also Gott will Ehrfurcht, er will, dass wir ihn und seine Heiligkeit und seine Majestät und seine Ansprüche und sein Wort ehren und einhalten im Haus Gottes. Im Haus Gottes können die Dinge nicht beliebig laufen, so wie der Mensch das gerne hätte. Im Haus Gottes können die Menschen nicht eigene Ordnungen einführen. Sie können nicht selber gemachte Dinge vor Gott bringen, sondern wir haben es gelesen, wir sollen geistliche, also vom Geist Gottes gewirkte Opfer darbringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ja, wir können nicht irgendetwas Gott darbringen. Heute wird es oft furchtbar verdreht in der modernen Christenheit. Da will man am besten alles Mögliche zum Opfer bringen, was überhaupt nicht geistlich ist, sondern fleischlich und menschlich oder sogar dämonisch. Und dadurch wird Gott verunehrt und das Gericht Gottes kommt über eine falsche Christenheit. Das ist eine schlimme Sache. Ja, wir haben also hier die Aufforderung zur Furcht des Herrn, zur Ehrfurcht vor Gott. Und dazu, dass wir erkennen, Gott hat in seinem Haus das Recht, nicht der Mensch. Heute, wie gesagt, steht der Mensch meistens im Mittelpunkt. Seine Bedürfnisse, seine Wünsche, seine Gedanken. Aber in der Gemeinde Gottes kann nur der lebendige Gott im Mittelpunkt stehen. Er sagt, wie der Priesterdienst getan werden soll. Nicht wir können das eigenmächtig entscheiden. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und wir lesen das auch zum Beispiel im Psalm 93, Vers 5. Das ist so eine Sache, ein ewiger Grundsatz Gottes. Da heißt es, deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Deinem Haus geziemt Heiligkeit, o Herr, für alle Zeiten. Ich denke, das ist wichtig, dass wir verstehen, für alle Zeiten heißt auch in der neutestamentlichen Gemeinde. Ja, dieses Wort gilt genauso für uns, wie es damals im alten Bund gegolten hat. Heiligkeit geziemt dem Haus Gottes, weil Gott in der Mitte ist, weil Gott gegenwärtig ist. Und auf der anderen Seite heißt es auch, dass unser Priesterdienst immer in Ehrfurcht, in der Furcht Gottes geschehen sollte. Das hat schon David gewusst. Wenn wir den Psalm 5 uns anschauen, dann lesen wir da im Vers 8 diese wunderbare Verse. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt in Ehrfurcht vor dir. David war König. Aber David hat es nicht als etwas Selbstverständliches angesehen, dass er in das Haus Gottes kommen durfte. Er sagt, durch deine große Gnade darf ich nahen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das auch immer wieder vor Augen führen. Ja? Das ist nicht etwas Selbstverständliches. Wir tun nicht Gott einen Gefallen, wenn wir ihm nahen und ihn loben, sondern es ist ein Vorrecht, für das wir zutiefst dankbar sein dürfen, das uns eigentlich gar nicht zugestanden hätte. Gott lässt nicht jeden zu sich nahen. Ja, der Sünder kann nicht zu Gott nahen. Sein Gebet, sein Lob ist Gott nicht wohlgefällig. Ja, er hat sein Verhältnis mit Gott nicht in Ordnung gebracht. Das steht zwischen ihm und Gott. Aber der, der aus Gnade gerechtfertigt wurde, der darf eingehen in das Haus Gottes. Er darf anbeten, aber er tut es in Ehrfurcht vor Gott. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und die Furcht des Herrn gehört dazu, wenn wir unseren Priesterdienst ernst nehmen. Ja, und das war im Alten Bund auch etwas ganz Wichtiges, dass eben die Furcht des Herrn zu einem echten Priesterdienst dazugehört hat. Wir wollen vielleicht noch einfach auch das lesen, was am Ende des Alten Bundes der Niedergang des Priestertums auch bewirkt hat und bedeutet hat. Ich möchte da einfach ein paar Stellen aus dem Buch Maleachi lesen. Da finden wir, dass die Priester ihre heilige Berufung verlassen hatten, dass sie menschlich gedacht haben über Gott und über den Dienst für Gott und dass sie angefangen hatten, Gott in ihrem Herzen zu verachten. Lesen wir mal Maleachi 1, Vers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass er auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass er sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses. Bringe es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr der Herrscher. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Ja, also hier haben die Priester eine routinemäßige, menschliche, fleischliche Haltung Gott gegenüber eingenommen. Sie haben gesagt, ach, was macht das schon? Hier habe ich so ein schönes Schaf, das nehme ich für meine Herde. Und da habe ich so ein hinkendes, ach, das reicht doch auch, wenn ich das Gott darbringe. Ja? Macht doch nichts. Ist doch kein Problem für Gott. Gott ist tolerant. Er wird da schon drüber wegsehen. Ja? Und dann sehen wir, dass Gott es sehr wohl wahrnimmt. Dass da falsche Opfer gebracht wurden. Dass da Gott nicht mehr die Ehre gebracht wurde, sondern dem Menschen. Ja? Dem Statthalter hätten sie sowas nicht gebracht. Da hätten sie gewusst, dann kriegen sie eins über den Deckel. Ja? Aber bei Gott geht es ja. Ihr Lieben, und diese Einstellung ist heute in der Christenheit leider furchtbar verbreitet. Keine Ehrfurcht vor Gott. Gott kann man alles aufbürden und alles servieren und er ist tolerant, er duldet alles, er sagt zu allem Ja, er segnet auch alles, was schief und krumm ist und gegen sein Wort ist. So ist die allgemeine Haltung heute. Und das ist ein Missstand, der ganz ähnlich dem ist, den der Prophet Maleachi gegen Ende des Alten Bundes tadeln muss an dem Volk des Alten Bundes. Ja, ich denke, das ist wichtig, dass wir diese Dinge ernst nehmen, denn so sieht Gott auch die Haltung vieler moderner Christen, die falsche Opfer bringen, die den Menschen zum Mittelpunkt nehmen, die eine falsche Anbetung und einen falschen Priesterdienst im Haus Gottes ausüben. Wisst ihr, heute haben wir nicht mehr die Zeit, wo die Heiligkeit und die Gegenwart Gottes so gegenwärtig ist, wie zum Beispiel damals zur Zeit des zweiten Buches Mose. Auch nicht so wie damals zur Zeit von Ananias und Sapphira. Ja, wir wollen daran erinnern, als der Geist Gottes wirklich noch machtvoll gegenwärtig war in der ersten Gemeinde, da wurde eine Übertretung mit dem Tod der Übertreter geahndet. Ja, Ananias und Sapphira würden heute in vielen Gemeinden nur gelobt und auf der Spendenliste ganz oben angeführt. Ja? Lass uns mal darüber dran nachdenken. Sie haben ja immerhin eine Menge gespendet. Ja? Da floss Geld und das ist ja heute sehr wichtig in manchen Kreisen. Ja? Und wo das herkommt und was da sonst noch damit gemacht wird, da fragt doch heute kein Mensch mehr. Ja? Heute sterben die Ananiase und Sapphira nicht mehr. Ja? Gottes Heiligkeit zeigt sich nicht mehr im Gericht. Wir können auf eine Weise dankbar dafür sein. Allerdings ist es auch so, dass die Gegenwart Gottes unter seinem Volk, auch die Kraft Gottes unter seinem Volk, heute auch zurückgegangen ist, wenn uns das vielleicht auffällt. Und wir darüber hoffentlich auch trauern. Ja? Also diese Betrübnisse, dass der Mensch immer mehr im Vordergrund ist, dass der Priesterdienst verachtet wird und nicht mehr in Ehrfurcht getan wird, das betrübt den Geist Gottes. Und die Gegenwart Gottes zieht sich ein Stück zurück von der Gemeinde. Ich denke, das ist eine der großen Nöte in der heutigen Endzeit, dass wir das zumindest bei uns im Westen so erleben. Ja? Lauheit, Oberflächlichkeit bei den Christen bedeutet, dass die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes, das Wirken Gottes in der Mitte der Heiligen nicht mehr so erfahren wird, wie zu der Zeit, wo noch Einfalt und Gehorsam und Hingabe mehr verbreitet waren unter den Heiligen. Es gab immer fleischliche Christen, gar keine Frage. Es gab immer Abweichungen vom Wort Gottes. Ja? Aber heute nehmen sie leider in der Endzeitgemeinde mehr und mehr überhand. Und das lähmt den Segen, den Gott eigentlich geben will. So war es auch bei Malachi, das finden wir immer wieder. Ja. Vers Kapitel 2 am Anfang. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch, wenn ihr nicht hören wollt und es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Heerscharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche. Und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Und dann redet er von dem ursprünglichen Auftrag der Priester. Vers 5. Mein Bund mit ihm, mit Levi, war Leben und Friede und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Ihr aber seid vom Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Heerscharen. Also das war damals die Not der Priesterschaft, die abgewichen war von dem, was ihre eigentliche Berufung war. Und ich denke, das hat uns heute auch etwas zu sagen. Dass wir doch Acht haben darauf, die Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott zu bewahren, sein Wort zu bewahren und nicht menschliche Dinge in die Gemeinde hineinzubringen, die im Widerspruch zu dem Wort Gottes stehen. Und wir haben heute auch diese Zeit, wo dann im dritten Kapitel gesagt wird von den abgewichenen Priestern, Vers 13 folgende, ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden vor mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Ja, also es gibt Zeiten, da sieht es so aus, als wäre derjenige, der Gottes Gebote übertritt und falsche Dinge vertritt, völlig ungestraft wäre. Im Gegenteil, er hat sogar gelingen und wächst und bekommt Einfluss. Ja, Gott duldet es, Gott schaut zu. Aber das heißt nicht, dass sein Urteil über diese Dinge sich irgendwie geändert hätte. Ja? Und das Gericht darüber wird kommen, es schläft nicht. Und das, diejenigen, die wirklich Gott in seiner Heiligkeit noch erkannt haben, die Ehrfurcht vor ihm haben, die verstehen das auch. Die leiden unter solchen Entwicklungen. Und die haben das Verlangen, den heiligen Priesterdienst noch so aufrechtzuerhalten, wie er auch Gott wirklich entspricht. Nun, ich möchte noch einen Punkt aus dem Alten Testament erwähnen, der, denke ich, auch ermunternd ist. Und das ist die Schönheit des priesterlichen Dienstes. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 84 etwas, was es bedeutet, wenn wir wirklich Gott nahen, um ihm als Priester zu dienen. Das ist ein Lied der Söhne Korachs, die ja Leviten waren, die bevorrechtigt waren, Gott zu loben im Heiligtum, im Tempel. Und dort lesen wir die Einstellung eines Gläubigen zu dem Tempel Gottes, neutestamentlich zur Gemeinde. Lesen wir es mal so. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Heerscharen. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Ja, also es ist ein Segen, wenn wir bewusst Priesterdienst tun im Haus Gottes in der Gemeinde. Es ist ein Segen, weil wir damit Gott nahe sein dürfen, weil wir damit das Vorrecht haben, Gott zu loben. Und wenn wir das in der rechten Herzenshaltung, in der rechten Gottesfurcht tun, dann liegt das Wohlgefallen Gottes auf einem solchen Dienst. Und es ist ein großer Segen, in der beständigen Gemeinschaft mit dem Herrn zu sein. Ja? Neutestamentlich heißt es natürlich auch, dass das auch sich auf unseren Alltag bezieht. Ja? Wir sind ja nicht nur sonntags in der Versammlung im Heiligtum, ja? Sondern die Bibel sagt, das ist auch einer der Dinge, die gar nicht so viel beachtet werden. Die Bibel sagt, wir sind mit Christus auferweckt, Epheser 2, und wir sind mitversetzt in die Himmelswelt. Und im Hebräerbrief lesen wir, wo unser Platz ist als Gläubige. Wenn wir mit Gott zu Gott beten, wenn wir ihn loben, dann sind wir im himmlischen Allerheiligsten. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist im Grunde etwas, was so gewaltig ist, dass es unsere Vorstellungskraft überschreitet. Ja, wir sind nicht nur im Heiligtum, im Vorhof des himmlischen Heiligtums, wenn es so etwas überhaupt gibt, sondern wir sind im Allerheiligsten, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Dorthin bringt uns das Blut Jesu Christi. Dorthin bringt uns der Geist Gottes. Nichts anderes. Kein sterblicher Mensch, kein Fleisch kann ins himmlische Heiligtum eintreten. Nie. Sondern nur das, was aus dem Geist geboren ist, kann diesen Priesterdienst tun und kann dorthin treten. Und das sollten wir vielleicht bedenken. Ja, dass es eine wunderbare, kostbare und erquickende und schöne Sache ist, wenn wir gemäß dem Wort Gottes Gott Priesterdienst darbringen. Wenn das schon im alten Bund so galt, wie viel mehr für uns, die wir im neuen Bund mehr haben als die Priester des alten Bundes. Lesen wir vielleicht auch noch einmal Psalm 27, Vers 4. Auch der König David empfand es von Herzen so. Er, der viele Kriege führen musste, der viel Blut gesehen hat, der Macht hatte und Herrlichkeit als König, tja, er wollte gar nicht in seinem königlichen Palast bleiben. Ja? Er hat ja zwei Häuser gebaut. Ja, er hat für sich selber einen Palast gebaut und er hat das Haus des Herrn gebaut. Aber wo war sein Herz, ihr Lieben, obwohl er König war? Psalm 27, Vers 4 lesen wir. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeiten des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Ist das nicht schön? Wisst ihr, und das ist auch etwas von den Vorrechten, die uns das Brotbrechen, die erste Stunde, die wir miteinander begehen, schenkt. Ja? Dass wir nämlich die Lieblichkeiten des Herrn anschauen dürfen. Indem wir uns daran erinnern, was der Herr Jesus für uns getan hat. Indem wir uns daran erinnern, wie er in seiner Demut und Sanftmut herabgestiegen ist vom Himmel auf die Erde, wie er Mensch wurde, wie er sich erniedrigt hat, wie er gelitten hat für uns, da wird unser Herz immer wieder neu gestärkt und aufgerichtet und ausgerichtet auf den Herrn. Und auch da wieder, es ist schade, dass doch manche Geschwister dieses Vorrecht nicht so schätzen, wie sie es vielleicht sollten. Denkt einmal drüber nach, ja? Warum wir hier in der zweiten Stunde immer deutlich 20 Plätze mehr besetzt haben als in der ersten Stunde. Ja? Es ist ein Vorrecht. Das ist kein Zwang. Gott zwingt niemand, seine Lieblichkeiten anzuschauen, in seinem Tempel zu bleiben, über ihn nachzusinnen. Aber es ist ein ganz, ganz großes Vorrecht und uns entgeht etwas, wenn wir diese erste Stunde, dieses Brotbrechen, dieses Gedächtnis mal versäumen, dafür ausschlafen oder woanders hingehen. Ich sage es einfach mal nur so. Ja? David war es etwas Kostbares und Wichtiges, die Lieblichkeiten des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel oder nachzusinnen über ihn. Ja. Und das ist etwas, das sollte unser Herz berühren, dass wir wirklich die Schönheit dieses Priesterdienstes sehen, das Vorrecht, einen solchen Dienst tun zu dürfen und dass wir freiwillig dahin kommen. Es gibt einmal eine Stelle im Alten Testament, da heißt es, wenn also ein Levit oder ein Priester, der gar nicht dran ist, da gab es ja Ordnungen, das wurde immer eingeteilt, die und die waren dran mit dem Dienst. Wenn es ihn verlangt, Priesterdienst zu tun oder Levitendienst zu tun, ja, dann darf er auch kommen und darf zusätzlich mit dabei sein und auch von den Opfern essen. So habe ich es in Erinnerung. Ich kann es nicht ganz genau sagen, aber es ist doch interessant. Ja? Das ist etwas Freiwilliges. Das ist etwas, das sollte unser Herz uns dahin bringen, dass wir diesen Priesterdienst schätzen, wenn wir Gott ehren und anbeten, wenn wir seiner gedenken, dass es für uns etwas Kostbares und Wertvolles in unserem Leben wird. Ich lese Psalm 65, Vers 5 noch. Wohl dem, den du erwählst und zu dir nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden uns sättigen von den Gütern deines Hauses, deines heiligen Tempels. Schaut, und das gilt auch für die, die mit einem offenen Herzen in die Versammlung kommen, um dem Herrn zu begegnen, auf ihn zu hören. Ich glaube nicht, dass der Herr einen von uns ungespeist und unerquickt lässt. Er will uns sättigen mit den reichen Gütern seines Tempels. Und trotzdem gibt es manche, die gehen leer aus. Ich auch manchmal. Das liegt aber an mir. Das liegt an unserem Herzen. Nicht daran, dass Gott nicht gegenwärtig gewesen wäre, um uns zu beschenken. Ja? Das führt uns wieder dahin zurück, dass wir darüber nachdenken, wenn wir als Gemeinde zu diesem Priesterdienst berufen sind. Was bedeutet das für uns? Ich denke, ganz wichtig ist, dass wir uns mehr vor Augen führen. Wir sind ja Menschen, wir leben in menschlichen Umständen, wir sind mit lauter allzu menschlichen Dingen beschäftigt. Ja, da geht das Auto kaputt, da gibt es Schwierigkeiten auf der Arbeit, da gibt es Schwierigkeiten in der Familie, alle möglichen Dinge, die sind da, die gehören auch zu unserem Leben. Aber es ist wichtig, dass wir uns nicht verlieren in diesen äußerlichen Dingen, dass wir nicht die Liebe zum Herrn, die Beschäftigung mit dem Herrn, die Gemeinschaft mit dem Herrn verlieren und vernachlässigen über dem Rennen und Jagen unseres Alltagslebens. Wir sind da hineingestellt. Ja? Niemand, die Bibel sagt nichts von Mönchen, die sich zurückziehen von der Welt und nur beten und meditieren. Ja? Das ist ein katholischer, falscher Weg. Ja? Das war ganz falsch. Sondern Gott möchte, dass wir ihm dienen im Alltag, in allen Bewährungsproben des äußeren Lebens. Und trotzdem, dass unser Herz, so wie das Herz vom König David, nicht in seinem Thronsaal war, nicht in seinem königlichen Haus, sondern im Haus des Herrn. Dass unser Herz bei dem Herrn Jesus ist und dass wir ihn ehren, ihn lieben, auch in unserem Alltagsleben. Ich denke, das ist die große Herausforderung. Aber wichtig ist, dass wir sehen, wenn wir hier zusammenkommen, dann sind wir heilige Priester. Und dann ist der Herr in unserer Mitte und unsere Versammlung stellt ein Heiligtum dar. Ja? Ein Heiligtum, in dem der Herr gegenwärtig ist. Und ich denke, dann können wir auch verstehen, dass das von uns auch Konsequenzen fordert in unserem Leben. Ich möchte nur mal lesen aus dem 2. Korintherbrief, was genau in diesem Zusammenhang der Apostel Paulus dort sagt, an Ermunterndem und auch an Herausforderndem. 2. Korinther 6, Vers 14. Da finden wir einen ganz wichtigen Grundsatz, der übrigens zusammengeht mit dem, was Petrus über das heilige Priestertum sagt. Nämlich den Grundsatz der Absonderung von allem Bösen, Weltlichen und Sündigen. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also genau dasselbe, was wir vorher gelesen haben. Ja? Die Gemeinde ist in den Augen Gottes der Tempel des lebendigen Gottes. Gott will in unserer Mitte wandeln. Er will in uns wohnen, in der Gemeinde auch insgesamt wohnen und will unser Gott sein. Und wir sollen sein Volk sein. Und dann die Folge ist, Vers 17, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Denn ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Also mit anderen Worten, diese Berufung, ein Heiligtum zu sein, eine heilige Priesterschaft, bedeutet, dass wir uns von der Welt, von der Sünde, auch von der falschen, vermischten Christenheit absondern müssen. Das bedeutet Trennung. Manche Christen wollen das nicht gern. Sie wollen gerne ein ganz weites Herz haben und sagen, oh, da passen alle rein, die Katholiken und die Orthodoxen und die Mormonen und die Zeugen Jehovas und wer nicht alles. Alle sind doch alle eins und alle sind doch lieb und recht und wir wollen doch niemand verurteilen. Aber die Bibel zeigt uns hier ganz andere Grundsätze. Die Bibel zeigt, es gibt einen Unterschied zwischen Licht und Finsternis, der ist objektiv da, zwischen Wiedergeboren und Nicht-Wiedergeboren, zwischen Sünde und Gerechtigkeit. Und wir müssen diesen Unterschied beachten, wir dürfen ihn nicht verwischen. Schon im Alten Testament sagt Gott, die Priester sind dazu da, einen Unterschied zu machen zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Und diesen Unterschied auch zu lehren, dem Volk. Und deswegen dieser Punkt, Absonderung von der falschen Christenheit, die nur äußerlich dem Namen nach Christen sind und nicht wiedergeboren sind, die Belial dienen und nicht Christus, das ist ein Lebensgesetz der wahren Gemeinde. Dass wir uns von dem Unreinen trennen, sollte uns klar sein, wenn wir wissen, wer der Gott ist, dem wir dienen. Ja? Dass wir in Heiligung leben, das ist kein Krampf, kein äußerliches Gesetz, kein Zwang, das uns mit der Peitsche auferlegt wird, wie das manchmal so dargestellt wird, ja? Sondern das ergibt sich ganz natürlich für ein wiedergeborenes Kind Gottes, wenn er die Heiligkeit Gottes betrachtet. Ja? Das ist was Natürliches für ein echtes Kind Gottes. Nach der Heiligung zu streben, ist etwas Natürliches. Wenn dieser Wunsch, sich zu heiligen und das Verkehrte, was Gott nicht gefällt, aus dem Leben rauszuteilen, wenn der gar nicht bei uns da ist, dann fragen wir uns einmal, wo wir stehen. Ja? Wie gesagt, es geht um das Herz, es geht um den Einzelnen, es geht darum, dass wir das aus Liebe zum Herrn tun, aus der Erkenntnis des Herrn heraus. Aber sein Aufruf ergeht ganz klar. Sondert euch ab. Reinigt euch, heiligt euch. Reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt, so heißt es mal im Alten Testament. Ja? Und ich denke, das ist einfach ein Ruf, der auch an uns ergeht und den wir einfach auch beachten sollten, wo wir darüber nachdenken sollten, was bedeutet es für mich persönlich? Ich denke zum Beispiel, wenn wir die Gemeindeversammlung wirklich ernst nehmen, als einen Dienst im Heiligtum, einen Dienst an dem gegenwärtigen heiligen Gott, dann werden wir darauf achten, dass wir in der richtigen Herzenshaltung kommen. Ja, das sage ich mir genauso wie jedem anderen. Dass zum Beispiel Unversöhnlichkeiten, unausgeräumter Streit, verkehrte Dinge zwischen Geschwistern ausgeräumt werden sollten. Das sagt uns eigentlich der Herr. Wenn du zum Altar gehst, um dein Opfer darzubringen und dir ist bewusst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh zuerst hin und versöhne dich. Ja? Soweit es möglich ist. Es ist unsere Aufgabe, die Versöhnung zu betreiben. Wenn wir uns anderweitig versündigt haben, ist es einfach gut, sich eine Zeit der Stille einzuräumen, wo wir uns prüfen und einfach sagen, Herr, reinige mich, vergib mir das oder jenes, was vielleicht im Alltag mich befleckt hat. Und ich denke, der Segen, den wir in der Versammlung empfangen, wird größer sein. Ja? Und ich denke einfach auch, dass es wichtig ist, dass wir uns der Vorrechte dieses Priesterdienstes bewusster sind, dass Gott wirklich Freude daran hat, wenn wir uns zu ihm versammeln und ihn ehren. Und dann werden wir auch darauf achten, dass die Schlichtheit und der geistliche Charakter auch unserer Anbetung, auch unseres Brotbrechens erhalten bleibt. Dass da nicht zum Beispiel irgendwelche moderne Rock- und Popmusik hineinkommt in das Heiligtum. Ja? Etwas, was dämonische Quellen hat, was verweltigt ist, was den Herrn betrübt. Dass auch nicht moderne menschliche Verhaltensweisen und Grundsätze hineinkommen in den Dienst für den Herrn. Es gibt manche Stunden, die ich auch schon erlebt habe beim Brotbrechen, wo Leute erzählt haben, wie sie mit ihren Kindern im Zirkus waren und wie da ein Clown da war und alle möglichen menschlichen Dinge ausgebreitet wurden in einer Stunde, wo es eigentlich darum geht, an den Herrn zu gedenken. Solche Dinge sind übrigens üblich. Solche Versammlungen, wie wir sie haben, sind heute die Ausnahme. Das mal bloß deutlich zu sagen. Aber wenn wir darüber nicht wachen, dass das so bleibt, dass wir diese Heiligkeit, diese Schlichtheit, diesen geistlichen Charakter auch unserer Versammlungen bewahren, dann werden wir leider erleben müssen, dass der Herr sich selbst, seine Gegenwart und seinen Segen irgendwann mal ganz still zurückzieht. Ja? Im Alten Testament heißt es dann, dass einmal an einer Stelle, wo der Tempel durch Götzendienst entweiht war, dass die Herrlichkeit Gottes von Hesekiel geschaut sich erhob und rauszog aus dem Tempel. Und in der Zeit Elis, wo Ähnliches geschah in der Stiftshütte, musste dann die Schwiegertochter des Eli ihren Sohn nennen Ikabod. Die Herrlichkeit ist gewichen. Und viele Gemeindehäuser, die wir heute sehen, die modern sind, die gefüllt sind mit irgendwelchen Menschen, die tolle Rock- und Popmusik raustönen haben und Erfolg haben. Wenn ihr mit geistlichen Augen sehen könntet, würdet ihr über dem Eingangstor sehen, Ikabod. Manchmal sogar Apostasia, Abfall. Versteht ihr, in solchen Zeiten leben wir. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wachen über diesen Priesterdienst. Dass wir unserer Verantwortung uns bewusst sind und dass wir auch darauf achten, dass nicht einfach das geistliche Niveau unseres Priesterdienstes immer mehr auf ein menschliches Niveau absinkt und menschliche Gedanken, menschliche Grundsätze uns bestimmen. Denn das würde letztlich zur Zerstörung dieses Priesterdienstes führen. Ja, das sehen wir auch im Alten Testament. Als die Herrlichkeit Gottes gewichen war und der Tempel durch den Götzendienst entweiht war, hatte Gott keinerlei Hemmungen, diesen wunderschönen, herrlichen Tempel durch brutale Heiden zerschlagen und zerstören zu lassen. Das war für Gott überhaupt kein Problem. Ja. Gott hat nämlich nicht die schönen goldenen Steine gesucht, ja, und die herrlichen Altäre und diese ganzen Kunstwerke, sondern das Herz der Menschen, die ihm ergeben waren. Und als das nicht mehr da war, war das ganze Heiligtum für Gott wertlos. Und so ist es auch in der Gemeinde. Ja. Deswegen sagt der Herr in den Sendschreiben schon zu Ephesus, wenn du nicht zurückkehrst zu deiner ersten Liebe, dann muss ich an irgendeinem Punkt den Leuchter von seiner Stelle wegstoßen. Das heißt, ich kann dich nicht mehr anerkennen als ein Zeugnis für mich. Und diese Dinge, vor denen sollten wir aus meiner Sicht eine heilige Ehrfurcht haben. Dass doch so etwas nicht geschehen möge. Dass wir einfach darüber wachen, dass unsere Haltung gegenüber der Versammlung richtig ist. Dass wir ganz kindlich einfältig erwarten, Herr Jesus, du bist heute morgen wieder gegenwärtig oder auch am Donnerstagabend. Ja, ich möchte von dir erwarten und erbitten, dass du uns segnest und zu uns redest, dass du auch mir ganz persönlich, aber auch allen anderen durch dein Wort Segen schenkst, dass du das Gebet wirklich echt sein lässt und kraftvoll sein lässt und dass wir dann uns auch anschließen und mit dabei sind bei den Versammlungen. In dem Bewusstsein, dass wir damit ein Vorrecht ausüben, nämlich Priesterdienst zu tun für den heiligen Gott. Dann kommt auch etwas, denke ich, auch in der äußeren Haltung zum Ausdruck, dass wir nicht lässig und nachlässig sind. Das betrifft manchmal auch unsere Kleidung, unser Verhalten. Ich denke zum Beispiel, es ist gut, wenn wir in der Versammlung vielleicht doch uns bemühen, vor der Stunde einfach eine Zeit stille zu sein. Ja, dass wir, bevor wir die Stunde beginnen, dass da jeder aufhört, über den letzten Computer und über das Auto und über was weiß ich was zu reden, sondern dass wir einfach uns wenigstens ein paar Minuten sammeln innerlich. Ich denke, das wäre zum Beispiel ein ganz praktischer Ausdruck von Ehrfurcht vor dem gegenwärtigen Gott. Und vielleicht kann man da auch mal drüber nachdenken, wie man das ganz praktisch umsetzt. Ich denke, nur die Gemeinden, die das tun, ja, da liegt ein Segen drauf. Nicht gesetzlich, sondern einfach aus Liebe zu wissen, der Herr ist jetzt gegenwärtig. Ich kann nicht im Moment noch mit meinem Kollegen über das neue Microsoft-Programm reden und dann nachher bin ich voll bei dem Gedenken an den Herrn. Das geht nicht. Ja? Wir sind Menschen. Also dann lasse ich doch das, was weniger wichtig ist. Ja? Können wir ja drüber nachdenken. Ja? Also es wäre zum Beispiel eine ganz wertvolle Sache, wenn wir ganz von Herzen sagen würden, wir wollen lieber etwas von unserer kostbaren Pause opfern und ein paar Minuten vor Beginn der Stunden echt stille werden. Ja? Manchmal werden wir stille und dann merkt man, wie so manche doch noch reden und hört vielleicht noch erst recht, was sie so alles sagen. Schade, ja, dass wir einfach sehen, der Herr ist im Mittelpunkt. Er ist es, um den es sich hier dreht. Nicht um mich und dich, sondern um ihn. Und dann, wie gesagt, ist es vielleicht auch gut, wenn wir uns daran erinnern, dass auch in der Versammlung eine anständige und züchtige Kleidung, ein äußeres, ein Umgang miteinander gut ist, der auch der Heiligkeit Gottes angemessen ist. Dass also eine leichtfertige Modekleidung, die den Körper mehr entblößt, als dass sie ihn verhüllt, das ist zum Beispiel, passt nicht zum Heiligtum Gottes. Ja? Über diese Dinge dürfen wir mal nachdenken. Einfach, weil wir sehen, dass die Verweltlichung und diese geistliche Abwärtsbewegung in den Gemeinden immer mehr um sich greift und die Heiligkeit Gottes und die Rechte Gottes immer weniger respektiert werden, sondern die Rechte des Menschen stehen im Mittelpunkt. Und diesem Trend wollen wir bewusst entgegenwirken, damit wir das Wohlgefallen des Herrn behalten und damit wir weiterhin das haben dürfen und bewahren dürfen, was der Herr uns schenken will, dass wir nämlich ein heiliger Tempel des Herrn sein dürfen, in dem der Herr wohnt und an dem der Herr auch Wohlgefallen hat, wenn ihm priesterliche, geistliche Opfer dargebracht werden durch Jesus Christus. Lasst uns darüber nachdenken und wirklich auch versuchen, ganz persönlich auch sich zu prüfen, ist meine Einstellung zur Versammlung, zu den Versammlungen richtig? Wie gesagt, das sage ich mir ganz genauso. Ja? Ist bei mir auch nicht richtig. Aber jeder Einzelne darf darüber nachdenken, dieses Vorrecht, das Gott uns anbietet, dass wir in seiner Gegenwart sein dürfen, dass wir von ihm Segensgüter empfangen dürfen, aus seinem Wort, aus der Gemeinschaft, auch untereinander. Ja? Wenn wir in der Pause miteinander reden, dann muss es ja nicht über weltliche Dinge sein. Ja? Wenn wir geistlich versuchen, miteinander zu reden und darum beten, Herr, schenk mir doch, dass ich einem Bruder, einer Schwester eine Ermutigung geben kann heute Mittag, heute in der Pause, ja? Oder nach der Stunde. Dann würden wir auch geistlich erbaut durch unsere Gespräche. Das ist ja etwas Gutes, dass wir Gemeinschaft haben, ja? Aber die Gemeinschaft, die kann so oder so aussehen, ja? Und dass wir doch da einfach auch drum beten, dass wir mehr auch die Gemeindeversammlung im Gebet vorbereiten und mehr vom Herrn erwarten, aber auch unsererseits unsere Verantwortung erkennen als heilige Priester vor dem Herrn. Ich möchte zum Abschluss noch Römer 15, Vers 16 lesen, wo Paulus ein Zeugnis von seinem Dienst und Leben gibt. Und dort finden wir das auch noch einmal umgesetzt im Alltag. Er sagt, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Er nennt sich ein Leiturgos, einen Diener, einen öffentlichen Diener, und er sagt, er will priesterlich dienen. Wörtlich heißt es, im Heiligtum oder heiligen Dienst verrichten. Das griechische Wort. Ja. Also Paulus hat nicht nur in der Gemeindeversammlung, sondern überall, wo er war, sich gesehen als einen Diener Gottes, als einen Priester. Und wenn wir das verstanden haben, unsere priesterliche Berufung, dann ist die genauso gültig im Alltag, wenn wir im Beruf sind, wenn wir die Kinder erziehen, wenn wir die Wohnung putzen, wenn wir alle möglichen weltlichen Dinge erledigen müssen, ja, dann ist das, wenn wir es recht verstehen, auch priesterlicher Dienst im Heiligtum. Ja. Wir können den Alltag heiligen, können in der Welt heilig leben. Ja. Das ist die Herausforderung, dass wir es in der Gemeinde auf jeden Fall tun, dass wir aber auch in der Welt so leben. Ja. Auch unsere Kleidung sollte im Prinzip in der Welt genauso sein, wie wir sie in der Gemeinde anziehen. Ja? Dann sind wir eigentlich gar nicht schlecht dran. Ja? Denn das, was Gott in der Gemeinde wohlgefällig ist, das ist Gott auch im Alltag wohlgefällig. Aber dass wir einfach verstehen, es geht nicht darum zu sagen, wir sind hier in der Gemeindeversammlung jetzt was ganz Besonderes und wenn wir aus der Gemeindeversammlung draußen sind, dann kann ich umschalten und jetzt kann ich weltlich leben und machen, was mir passt. Ja? Das ist überhaupt nicht gemein. Sondern dieser Priestercharakter, ja? Ein Priester war im Alten Testament immer Priester. Ja, auch wenn er gerade frei hatte, in Anführungsstrichen, keinen Dienst hatte im Heiligtum, dann war er immer noch ein Priester. Ja, und er musste sich auch dieser Verantwortung bewusst sein, die dieser Priesterdienst und diese Berufung mit sich bringt. Und das möchte ich uns auch zum Schluss noch mitgeben, dass wir einfach von dem, dass wir mehr verstehen, was es heißt, in der Versammlung eine Priesterschaft zu sein, die Gott dient, dass wir auch in unserem persönlichen Leben immer mehr darüber nachdenken und vielleicht das auch mehr verwirklichen, dass wir als heilige Priester, als Zeugen des lebendigen Gottes mitten im Alltag, beim Benzintanken, beim Einkaufen, bei der Arbeit Leben und Zeugnis sind. Möge der Herr uns einfach dazu auch Kraft und Gnade schenken. Amen.